Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Die Freude ist groß im Raum Dresden. Demnächst sollen dort Mikrochips für Computer und Autos produziert werden. Eine 10-Millionen-Investition, die wohl um die 2000 Arbeitsplätze bringt, viele davon Fachkräfte. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn in anderen Regionen, etwa in Brandenburg, werden bereits händeringend Fachkräfte gesucht. Wie man sie ins Land holen will, erklärt unser Reporter Andreas Rausch.
Christian Krause steht auf einer grünen Wiese in Schwarze Pumpe. Er ist Projektleiter bei der Altec Group. Die will hier Ummantelungen für Batterien herstellen, also für Elektromobilität. Altec hat den Platz, das Produkt, aber wahrscheinlich nicht genug Menschen, die den Job auch machen wollen. Und das Problem lösen könne Altec nicht allein.
Die Politik und die Kommunen müssen uns dabei helfen, die Lebensregionen attraktiv zu machen, also sprich Freizeitmöglichkeiten gestalten, das soziale Umfeld fördern, Kindereinrichtungen stärken, Bildung stärken, Ausbildung vor allem auch stärken. Wir müssen Grundlagen dafür setzen, dass die Leute in der Region eine Bleibe finden.
Und genau das wollen die drei Kommunen Spremberg, Weißwasser und Hoyerswerda nun angehen. Dafür haben sie heute in Schwarze Pumpe einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Was das bedeutet, erklärt Spremberg's Bürgermeisterin Christine Herntier.
Es geht ja vorrangig darum, den drei Kommunen und den dort ansässigen Unternehmen dabei zu helfen, sie dabei zu unterstützen, dass sie ihr Fachpersonal halten können und dass das dringend benötigte neue Personal auch wirklich hier eine Heimat findet. Und da werden wir ganz konkret unsere Angebote bündeln.
Und was heißt das nun konkret?
Und jede Kommune für sich hat natürlich besondere Schwerpunkte. Hier bei uns in Spremberg im Industriepark ist es das Internationale Fachkräfte-College.
An diesem College sollen internationale Interessenten speziell für die Region ausgebildet und dann auch gehalten werden. Dazu setzt Spremberg auf Exil-Lausitzer, die mit attraktiven Angeboten in die Region zurückgeholt werden sollen. Klingt alles nicht nach kurzfristiger Lösung für Unternehmen wie Altec. Und im Ganzen schätzt man, fehlen nur in Schwarze Pumpe allein bald schon 5000 Arbeitsplätze.
Andreas Rausch berichtete. 2017 wurde erstmals eine asiatische Tigermücke in Berlin gefunden. Seitdem wird sie immer wieder nachgewiesen. Sie scheint sich in der Stadt richtig wohl zu fühlen, übersteht sogar den Berliner Winter. Weil die Tigermücke gefährliche Krankheiten übertragen kann, will das Gesundheitsamt jetzt verstärkt aktiv werden, berichtet rbb24-Inforadio-Reporter Karl Winterhagen.
Aus der großen Welt in den kleinen Garten. Im Südosten von Berlin, in Kleingartenanlagen mit Namen wie Vogelsang 2, Freiheit und Stolz von Rixdorf, ist die asiatische Tigermücke längst angekommen. Im dritten Jahr in Folge wurde sie dort vor kurzem nachgewiesen. Die Tigermücke mit ihren schwarz-weiß gestreiften Beinchen ist viel kleiner als unsere heimischen Mückenarten, misst maximal 1 Zentimeter. Dafür ist sie deutlich aggressiver, sticht öfter zu und schwirrt auch tagsüber umher. Das allein wäre zwar lästig, aber kein Problem. Doch die Gefahr, die von der Tigermücke ausgeht, ist eine andere, sagt Doreen Werner. Sie ist Expertin für Stechmücken beim Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung.
Die Gefährlichkeit einer Mücke wird bestimmt durch die Kompetenz dieser Mücke, Krankheitserreger übertragen zu können. Und wir wissen, dass sie halt weit über 20 Krankheitserreger übertragen kann. Aber auch die Mücke muss sich selbst erst infizieren, um diese Krankheitserreger aufnehmen und übertragen zu können.
Weil tropische Krankheiten wie zum Beispiel das Dengue-Fieber in Deutschland eher selten vorkommen und es auch noch nicht so viele Tigermücken gibt, ist die Gefahr noch sehr gering, sich über einen Tigermückenstich zu infizieren. Aber je weiter sich die Mücken ausbreiten, desto wahrscheinlicher wird das. Deswegen sei es wichtig, schnell zu reagieren, sagt Mückenexpertin Doreen Werner.
Wenn die Mücke erst einmal angesiedelt ist, dann wird es sehr schwer. Dann müssen andere Bekämpfungsmaßnahmen, zum Beispiel mit einem Bakterientoxin, greifen. Und dann wird es halt wirklich schwierig, die Mücke auch in den Griff oder in die Kontrolle zu bekommen. Deshalb ist immer ein sehr schnelles Handeln erforderlich.
Der asiatischen Tigermücke reichen schon kleinste stehende Wassermengen, um sich zu vermehren. Eine Gießkanne etwa oder ein Blumenkübel eignen sich perfekt als Brutstätte. Deshalb sind Kleingärtner in den betroffenen Kolonien in Berlin angehalten, genau solche Wasseransammlungen zu vermeiden. Weil das alleine aber wohl nicht reichen wird, um die Tigermücke zu vertreiben, könnten in Zukunft Larvizide gegen die Mückeneier eingesetzt werden. Das fordert zumindest Daniel Sagebiel. Er ist der Chefepidemiologe des Berliner Gesundheitsamts. Sollte man in Berlin noch länger mit den entsprechenden Maßnahmen warten, so Sagebiel, würde der Kampf gegen die Tigermücke nur noch schwieriger und teurer werden.
RBB 24 Inforadio-Reporter Karl Winterhagen. Zum Wetter. Am Wochenende soll es wieder etwas sommerlicher werden. Viele Menschen in Berlin und Brandenburg zieht es dann womöglich an die Ostsee. Mit dem Auto könnte das schwierig werden. Die B96 ist gerade hinter Nassenheide gesperrt. Das Gebiet muss weiträumig umfahren werden. Also lieber mit der Bahn. Auch da lauern Probleme, weiß rbb24-Inforadio-Reporter Markus Latton.
Der Kurztrip an die Ostsee mit den Regionalexpresszügen 3 und 5 von Berlin aus könnte in den nächsten Tagen wieder zu einer Herausforderung werden. Überfüllte Züge, Ausfälle und zum Teil ausgelassene Haltestellen, so stellte sich die Situation am vergangenen Wochenende dar. Der Ausflug an die Küste endete für viele im Frust. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte rbb24-Inforadio dazu schriftlich mit:
Dass Haltestellen der Linien RE3 und RE5 aufgrund eines zu hohen Fahrgastaufkommens entfallen sind, ist eine absolute Ausnahme. Am vergangenen Wochenende betraf dies wenige einzelne Züge der Linien RE3 und RE5 in Richtung Ostsee. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns bei allen betroffenen Fahrgästen. Zur Einordnung: Bei mehr als 23.000 Zugfahrten der Deutschen Bahn pro Tag sind die Halteausfälle sehr gering.
Für die betroffenen Reisenden aber durchaus ärgerlich. So wie am Bahnhof Gesundbrunn, als der Zug Richtung Stralsund dort vorigen Freitag einfach durchfuhr. Dabei betont die Deutsche Bahn, gerade an Wochenenden, an denen sich ein hohes Fahrgastaufkommen abzeichnet, werden mehr Ressourcen eingesetzt, um dem Ansturm Herr zu werden.
Wir setzen grundsätzlich so viele Züge wie möglich ein. Es gelten dabei immer die Rahmenbedingungen wie verfügbares Personal, verfügbare Züge und verfügbare Streckenkapazität. Deutschland hat eines der am stärksten ausgelasteten Schienennetze Europas. Außerdem empfehlen wir bei jeder Gelegenheit, Züge außerhalb der Hauptverkehrs- und Reisezeiten, Freitag und Sonntagnachmittag, zu nutzen.
Lukas Iffländer vom Fahrgastverband ProBahn kennt Geschichten wie die von den zurückgelassenen Bahnreisenden am Gesundbrunnen. Er sagt, Fahrgäste sollten in solchen Fällen die entstandenen Ticketkosten von der Deutschen Bahn zurückverlangen.
Grundsätzlich, wer merkt, dass er seine Fahrt nicht antreten konnte, der kann sich sein Ticket auch zurückerstatten. Das alles kann man über die App DB-Navigator machen oder auch im Reisezentrum oder im Infopoint.
Ein weiteres Problem: Viele Reisende möchten ihr eigenes Fahrrad mit an die Ostsee nehmen. Die nehmen viel Platz im Zug ein. Es wird immer wieder von Fällen berichtet, bei denen Schaffnerinnen und Bahnmitarbeiter die Radler nicht einsteigen lassen wollten. Lukas Iffländer von ProBahn sagt, grundsätzlich lässt sich da nicht viel machen. Die Entscheidungsgewalt liegt bei den Zugbegleitern.
Wer unbedingt sein Rad mitnehmen möchte und da etwas tricksen möchte, sage ich mal, dem ist eigentlich zu empfehlen, dass er vorher ein Stück von Berlin nach Süden fährt und dann etwas früher einlädt. Das ist dann aber auch wieder zum Nachteil von Leuten, die weiter hinten einsteigen. Das heißt, wer wirklich zu den Hauptstoßzeiten mit dem Rad verreisen möchte, der muss eigentlich gucken, dass er sich irgendwelche Schleichwege raussucht.
Die Bahn selbst, wie auch der Fahrgastverband, plädieren dafür, das eigene Rad zu Hause zu lassen und sich lieber am Reiseziel eines zu mieten oder zu leihen.
Mit der Bahn am Wochenende an die Ostsee, wie es geht, schilderte Markus Latton. Mit einer Schwimmhalle schmückt sich eine Stadt oder Gemeinde gern, aber der Unterhalt kostet viel Geld. Und wenn das Geld mal knapp wird, sparen die Kämmerer oft genau da ein und schließen die Schwimmhalle. Anders in Hennigsdorf im Kreis Oberhavel. Hier soll Ende August eine neue Halle öffnen. Überraschung, die Baukosten von 19 Millionen Euro liegen deutlich unter Plan. Für uns hat Lisa Steger schon mal reingeschaut.
Was hier rauscht, das sind nicht die Niagara-Fälle, sondern das Wasser in der Rutsche, die sich spiralförmig aus dem ersten Stock nach unten schlängelt. Dort wartet ein Whirlpool. Die Rutsche ist die Attraktion des Stadtbades, sagt Bauingenieurin Birgit Torno-Wendland.
Das ist ein beleuchteter Rutschentunnel, 80 Meter lang. So ein paar Effekte sind noch drin. Und ansonsten ist jeder aufgefordert, hier einen neuen Rekord aufzustellen.
Im Erdgeschoss eine Sauna, ein 25-Meter-Becken für die Sportlichen, ein Lernbecken für Schulkinder, ein Planschbecken und ein Übungsbecken. Die Wände sind hell gekachelt, die Decke ist aus Holz. Bademeister Frank Gachut.
Also die Stimmung bei mir und auch bei uns im Team ist sehr gut. Wir freuen uns alle riesig auf die Eröffnung. Wir können es eigentlich kaum noch erwarten, dass es endlich losgeht.
Es gilt ein Handyverbot, damit niemand in der Halle fotografieren kann. Szenen wie in Berliner Freibädern soll es in Hennigsdorf nicht geben.
Also so wie in Berlin ist es bei uns nicht. Bei uns ist es eher ruhig. Wir achten auch sehr darauf, dass die Ordnung eingehalten wird. Unsere Kollegen bei der kleinsten Übertretung greifen sofort ein. Und dadurch entstehen erst gar nicht so eine Situation, wie wir sie teilweise in Berlin erlebt haben.
Die Halle wurde gebaut, weil eine Sanierung des alten Schwimmbads aus dem Jahr 1980 zu teuer gewesen wäre, sagt Bürgermeister Thomas Günther. Die Stadtverordneten wollten maximal 23 Millionen Euro zahlen. Man kam sogar billiger weg, nämlich mit 19 Millionen Euro. Warum?
Das heißt, dass es nicht viel groß drumherum, kein Schnickschnack gibt, sondern das, was die Menschen brauchen, für die Vereine, für die Bürger. Und dann ist man auch, glaube ich, gut aufgestellt, was die Kosten angeht.
Der Eintritt soll 7 Euro für 1,5 Stunden kosten. Billiger, sagt der SPD-Politiker, geht es nicht.
Man muss immer deutlich sagen, zu den 7 Euro Eintrittspreis gibt die Stadt in etwa auch noch mal 7 Euro aus eigenen Steuermitteln dazu. Schwimmen ist immer, sei denn man betreibt ein großes Spaßbad mit deutlich größeren Preisen, ist immer ein subventioniertes Hobby, wenn es die Kommune macht.
Deshalb veranschlagt Hennigsdorf für das Bad mindestens 250.000 Euro an Zuschüssen pro Jahr. Wer sich selbst ein Bild machen will, kann das am 25. August tun, am Tag der offenen Tür. Richtig baden kann man hier 3 Tage später.
RBB-Reporterin Lisa Steger, die neue Schwimmhalle in Hennigsdorf öffnet am 28. August. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.